Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die OPEC-Plus-Staaten wollen deutlich weniger Öl fördern. Der IWF sieht düstere Aussichten für die Weltwirtschaft und die Bundesregierung vertagt die eigentlich geplante Änderung des Atomgesetzes. Das sind drei der Themen, die uns hier gleich in den nächsten 25 Minuten beschäftigen. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Eigentlich waren ja die Preise für Rohöl an den internationalen Märkten in den letzten Monaten schon wieder etwas gefallen. Doch das könnte sich sehr bald ändern. Die ölexportierenden OPEC Plus-Länder haben eine Drosselung der Fördermengen beschlossen. Silke Hane mit den Einzelheiten.
Die OPEC-Staaten und ihre Partnerländer haben sich für eine deutliche Drosselung ihrer Ölförderung entschieden. 2 Millionen Barrel pro Tag weniger wollen die Staaten ab November aus der Erde pumpen. Es ist die größte Förderkürzung seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Ziel der Förderkürzung ist es, die Ölpreise zu stabilisieren bzw. wieder steigen zu lassen. Sie waren in den vergangenen Monaten von rund 120 Dollar auf gut 90 Dollar pro Fass gesunken, mit direkten Folgen für die Staatskassen der OPEC-Plus-Staaten, darunter Russland. Eine Reaktion auf den Schritt des erweiterten Ölkartells kam schon aus den USA. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte dem Sender Fox News, die Vereinigten Staaten müssten unabhängiger von den OPEC-Plus-Lieferungen werden. Laut Analysten könnten die USA nun etwa mehr Öl aus ihrer Reserve auf den Weltmarkt geben.
Silke Hane war das über die jüngsten Beschlüsse der OPEC-Plus-Staaten. Die hohen Energiepreise waren heute auch Thema im EU-Parlament. Dort wurde unter anderem über eine Resolution zu Energiepreisen diskutiert. Birgit Radatz berichtet.
Nur vorübergehend solle er sein, wenn er denn käme. Ein gemeinsamer europäischer Gaspreisdeckel, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor den Abgeordneten im Parlament in Straßburg. So ein Deckel könne nicht nur den Preis für Elektrizität senken, so von der Leyen, er würde auch verhindern, dass Russland mit der erhöhten Nachfrage Gewinne mache, mit denen es den Krieg finanziere.
And here we will work together with member states to reduce gas prices.
Wir arbeiten mit den Mitgliedsländern zusammen, um die Gaspreise zu reduzieren, um Schwankungen zu deckeln. All das, um den Einfluss von Preismanipulation durch Russland zu limitieren. Wenn Sie sich die Fieberkurve der Gaspreise anschauen, dann können Sie diese Manipulation sehen und das muss aufhören.
That Russia has on the gas prices and this has to stop.
Beim Energieministertreffen in Brüssel vergangene Woche konnten sich die EU-Länder noch nicht auf einen solchen Gaspreisdeckel einigen, obwohl eine Mehrheit der Länder diesen gefordert hatte. Deutschland, aber auch die Kommission hatten unter anderem Skepsis angemeldet, dass dadurch womöglich nicht mehr ausreichend Gas in die EU geliefert würde. Deshalb, so von der Leyen heute, müsse der Deckel so gestaltet sein, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet sei. Ein Kommissionssprecher präzisierte später, dass damit ein Maximalpreis für in der EU gehandeltes Gas gemeint sei, bezogen auf den Großhandel. Details des Vorschlags würden noch ausgearbeitet. Unterstützung bekam von der Leyen unter anderem vom EVP-Fraktionschef Manfred Weber. Der kommende Winter werde ein großer Test und man müsse ihn gewinnen, so der CSU-Abgeordnete.
The upcoming winter is a big test for us and we have to win it.
In einer vom Parlament verabschiedeten Resolution forderte eine Mehrheit der Abgeordneten anschließend eine angemessene Preisobergrenze für Pipeline-Gasimporte. Forderungen nach mehr Waffenlieferungen für die Ukraine wurden in der Parlamentsdebatte am Morgen in Straßburg ebenfalls laut. Scharfe Kritik kam vom linken Co-Vorsitzenden Martin Schirdewan.
Wenn man so hört, was heute hier wieder in diesem Haus auch von der Kommission gekommen ist oder was Vertreter einzelner Regierungen, unter anderem aus Deutschland, so von sich geben, dann frage ich mich, ob hier irgendjemand ernsthaft an Diplomatie und an Verhandlungen, also an einer sofortigen Beendigung dieses Krieges überhaupt interessiert ist. Außer weitere Waffenlieferungen, außer weiteren Sanktionen fällt hier ja anscheinend niemand etwas ein.
Die französische liberale Abgeordnete Nathalie Loiseau entgegnete, man dürfe jetzt nicht schwach werden, weder bei der Unterstützung für die Ukraine noch bei den Sanktionen gegen Russland.
Der Beitrag von Birgit Radatz aus Brüssel. Die Zeichen stehen gerade nicht besonders gut für die Weltwirtschaft. Vor allem Europa hat gerade ganz massiv mit den Folgen der Energie- und Gasknappheit zu kämpfen. Aber die steigenden Preise sorgen auch in vielen anderen Ländern und Regionen für große Probleme. Und dazu kommt dann noch die Knappheit an vielen Rohstoffen und Materialien. Heute Nachmittag haben Welthandelsorganisation WHO und der Internationale Währungsfonds in getrennten Prognosen Ausblick auf die Weltkonjunktur gegeben und auf die Risiken einer weiter steigenden Inflation. Mischa Erhardt berichtet.
Eine Frage umtreibt die Ökonominnen und Ökonomen des Internationalen Währungsfonds IWF in ihrem Ausblick besonders. Wie verhält es sich mit der Inflation und welche Risiken gibt es, dass sie auf lange Sicht hoch bleiben oder sogar noch höher steigen könnte? Ein Problem, das in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist eine möglicherweise drohende Lohnpreisspirale.
Our analysis suggests, right, that the risk of any wage price spiral is low on average, since the underlying inflationary shocks do not come from the labor market.
Die Analyse vorhandener Daten zeigen, dass das Risiko einer Lohnpreisspirale im Durchschnitt gering ist, weil die zugrunde liegenden Inflationsschocks nicht vom Arbeitsmarkt ausgehen, sagt der stellvertretende Leiter der ökonomischen Forschungsabteilung des IWF, John Bluedorn. Ein anderer Inflationstreiber könnten steigende Kosten zur Bekämpfung der Klimakrise sein, etwa Steuern oder Abgaben für CO2-Emissionen. Doch auch hier sei in der Regel kein großes Risiko vorhanden, die Inflation allzu stark anzufachen. Im Gegenteil sei es aber ein Risiko, Klimaanstrengungen auf die lange Bank zu schieben, weil dann die Kosten später stark ansteigen würden. Das streicht IWF-Ökonom Benjamin Carton heraus. Sofortige Anstrengungen seien effektiver und die Gesamtkosten weitaus geringer.
Those policies can be effective and the cost can be lower. If we start now, if we act gradually and credibly, and we are sure that we anchor inflation expectation.
Denn Treiber der Inflation, so die Volkswirte des IWF, seien in der Hauptsache keine steigenden Löhne und auch keine Kosten, die Klimakrise aufzuhalten, sondern Schocks von außen, verursacht durch ein zu knappes Energie-, Rohstoff- und Warenangebot. Vor dem Hintergrund dieser Probleme der weltweiten Konjunktur hat die Welthandelsorganisation WTO heute ihre neue Prognose veröffentlicht. Demnach dürfte in diesem Jahr der globale Handel zwar stärker als noch im April erwartet zunehmen, und zwar um 3,5%. Allerdings hatte die Welthandelsorganisation für das kommende Jahr 2023 ein Wachstum in eben dieser Größenordnung prognostiziert, diese Prognose nun aber auf 1% scharf nach unten gesetzt. Der Welthandel dürfte also im kommenden Jahr stark abkühlen. Eines der aktuellen Probleme für die Weltwirtschaft ist, dass die Wachstumslokomotive China unsanft abgebremst hat. Die Regierung in Peking begegnet der Pandemie mit einer Null-Covid-Strategie. Doch auch der Umbau der Wirtschaft läuft nicht so glatt, wie Peking es geplant hatte.
China ist natürlich die Wachstumsmaschine par excellence in den letzten Jahren gewesen und dieser Motor läuft eine ganze Reihe von Touren niedriger,
sagt der Chefvolkswirt der DekaBank Ulrich Carter.
Es ist China nicht gelungen, die Aufgabe, die in den letzten Jahren ja ganz oben auf der Agenda stand, nämlich von der Industriegüter- und Bauproduktion hin zu einer Konsumgüter- und Dienstleistungsökonomie zu werden, den privaten Konsum zu stärken und sich nicht mehr ausschließlich auf den Außenhandel zu verlassen. Das ist bisher nicht gelungen. Das heißt, wenn es gut läuft, gibt es nächstes Jahr wieder 5% Wachstum. Aber in diesem Jahr liegt man ganz, ganz deutlich drunter.
Immerhin zeigt sich das noch nicht in aktuellen Zahlen zum deutschen Außenhandel. Sowohl Exporte als auch die Einfuhren haben im August laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden zugenommen. Zugpferde waren der Außenhandel mit den USA, aber auch der Handel mit China hat im August noch zugelegt.
Mischa Erhardt war das über die aktuellen Aussichten für die Weltwirtschaft. Viele Hausbesitzer und Grundeigentümer haben seit ein paar Monaten ein neues Schimpfwort. Elster. Dieses verdammte Elster hört man immer wieder. Ich auch gerade wieder im Bekanntenkreis. Eigentlich sollten sie alle bis Ende des Monats im Elster-Portal der Finanzämter alle möglichen Angaben zu ihren Häusern und Grundstücken machen für die neue elektronische Grundsteuererklärung. Das Problem ist nur, dieses Portal, es hakt leider an vielen Ecken und Enden und es ist vor allem für ältere Menschen eigentlich viel zu kompliziert. Nun will die Bundesregierung reagieren. Bundesfinanzminister Lindner will die Frist für die Abgabe der Erklärung zumindest verlängern. Barbara Kostolnik berichtet.
Ursprünglich sollte die neue Grundsteuererklärung bis spätestens Ende Oktober abgegeben werden. Da aber die Menschen andere Probleme hätten, wirbt der Bundesfinanzminister bei den Bundesländern dafür, diese Abgabefrist maßvoll zu verlängern.
Die Menschen, die Finanzbehörden, auch die steuerberatenden Berufe haben gegenwärtig große Sorgen und Nöte. Wir sollten uns nicht zu viel Druck machen bei der Grundsteuer und deshalb schlage ich den Ländern eine maßvolle Verlängerung der Abgabefrist zu. Wir können uns jetzt um anderes und um Wichtigeres kümmern.
Wie diese maßvolle Verlängerung bei der Abgabefrist aussehen soll, konnte der Finanzminister noch nicht sagen. Lindner sprach von einigen Monaten. Die Entscheidung liegt allerdings auch bei den einzelnen Bundesländern. Aus Nordrhein-Westfalen kam vom CDU-Finanzminister bereits Kritik. Auf die Komplexität der Anträge angesprochen, sagte Lindner, zwar seien die Anträge schon vergleichsweise digital vereinfacht, aber wo es noch Probleme gäbe, etwa bei Rentnerinnen und Rentnern, wolle er gerne noch etwas zusätzliche Zeit einräumen. Insgesamt gibt es drei Wege für die Erklärung: über das Online-Finanzamt Elster, als PDF-Formular zum Ausfüllen am Computer oder als Papierformular, das dann in den Finanzämtern abgegeben werden kann. Jeder und jede, die am 1. Januar 2022 Eigentümer von Grundstücken oder Betrieben der Land- und Forstwirtschaft waren, müssen diese Grundsteuererklärung ausfüllen. Das bisherige Regelwerk muss nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts überarbeitet werden, weil die Bemessungswerte für Grundstücke in West und Ost völlig veraltet sind. Durch die Anpassung an aktuelle Werte dürfte sich die Steuerlast für viele deutlich verändern.
Die Frist für die elektronische Grundsteuererklärung soll verlängert werden, Barbara Kostolnik. Wie lange und wenn ja, wie viele? Das sind so in etwa die Fragen, mit denen sich die Ampelkoalition gerade in Sachen Atomkraft streitet. Wie lange sollen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland noch laufen oder zumindest im Reservebetrieb bleiben? Und sollen es alle drei sein oder reichen vielleicht doch zwei Kraftwerke, wie das Wirtschaftsminister Robert Habeck vorschlägt? Eigentlich sollten dafür im Bundeskabinett heute die Weichen gestellt werden, doch die Entscheidung wurde erst einmal vertagt. Nina Amin berichtet.
Man ist sich nicht einig, in diesem Fall Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Lindner. Habecks Vorschlag, zwei der letzten drei laufenden Atomkraftwerke in Deutschland bis ins Frühjahr weiter zu betreiben, geht Lindner nicht weit genug. Er sei in großer Sorge, was die Energieversorgung angehe, sagte der FDP-Politiker nach der Kabinettssitzung am Vormittag.
Wir müssen möglichst wenig Gas verstromen. Wir müssen auf der anderen Seite dringende Preissignale senden. Wir dürfen uns keine Blackouts erlauben. Und deshalb plädiere ich dafür, so viel Kernenergie während dieser Krise am Netz zu lassen.
Übersetzt heißt das, das dritte AKW Emsland, das Ende des Jahres vom Netz geht, möchte der Finanzminister ebenfalls weiterlaufen lassen, auch über das Frühjahr hinaus. Habecks Sprecherin bestätigte, dass der geplante kurzfristige Weiterbetrieb für die zwei süddeutschen AKW zwischen den Ministerien noch ausgehandelt wird. Der Sprecher der grünen Umweltministerin Lemke zeigte sich überzeugt, dass im Frühjahr auch die letzten zwei AKW abgeschaltet werden.
Frau Lemke hat kürzlich in einem Interview Anfang der Woche gesagt, dass sie eine Laufzeitverlängerung und damit einhergehend einen weiteren Ankauf von Brennelementen durch die Betreiber ausschließt.
Außerdem stehe es im Koalitionsvertrag, dass am deutschen Atomausstieg festgehalten werde. Auch die Sprecherin von Bundeskanzler Scholz bestätigte auf Nachfrage, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern laufen nur noch im ersten Quartal 2023. In der Ampelkoalition hat man anscheinend beim Thema AKW noch einiges zu klären.
Die Bundesregierung streitet weiter über die Zukunft der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland. Nina Amin. Es tut sich was in Sachen Kohleausstieg. Gestern hat der Energiekonzern RWE angekündigt, dass im rheinischen Braunkohlerevier spätestens 2030 Schluss sein soll mit der Förderung. 8 Jahre früher als bisher geplant. Aber wie sieht es aus mit der Braunkohleverstromung in Ostdeutschland? Die Reviere dort sollen nachziehen, heißt es von der Bundesregierung. Vor Ort sieht man die Lage allerdings etwas anders. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt war heute in der Braunkohleregion in Mitteldeutschland unterwegs, Niklas Ottersbach.
Der Kulturpalast Leuna. Hier feiert Sachsen-Anhalts umsatzstärkstes Unternehmen, die Total-Raffinerie, heute sein 25-jähriges Bestehen. Das Ganze mit einer opulenten Lasershow. Der französische Konzern will bis Ende des Jahres russisches Öl komplett ersetzt haben. In Sachen Braunkohle sieht der Ausstiegspfad in Ostdeutschland etwas anders aus. 2038, auf dieses Datum habe man sich vor Jahren festgelegt, sagt Rainer Haseloff, CDU. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt hält einen vorgezogenen Braunkohleausstieg 2030 für nicht machbar. Nicht in den ostdeutschen Revieren.
Wir brauchen eine Grundlastfähigkeit der Industrie. Wir haben viel Windkraft und je mehr erneuerbaren Strom man hat, umso mehr braucht man auch eine Alternative. Nordrhein-Westfalen wird das zu großen Teilen auch aus Frankreich mit Atomstrom machen. Das ist eine Alternative, die wir nicht haben, weil Polen zwar plant, aber noch keine Atomkraftwerke hat und Tschechien auch die Eigenversorgung im Blick hat. Wir müssen ja sehen, was zur Verfügung steht.
Was Atomstrom aus Frankreich angeht, im Nachbarland sind derzeit fast die Hälfte der Atomkraftwerke wegen Wartungsarbeiten nicht in Betrieb. Das sei also keine sichere Alternative, sagt Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Auch er ist zum Totaljubiläum heute nach Leuna gekommen. Kellner legt den ostdeutschen Braunkohlerevieren nahe, es so wie in Nordrhein-Westfalen zu machen und vorzeitig aus der Braunkohle auszusteigen.
Es soll nicht dieses Bild entstehen, der Osten klebt an der Vergangenheit, klebt an der klimaschädlichen, dreckigen Kohle, sondern auch der Osten geht da, wo wir eigentlich Vorreiter sind, voran mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien.
Staatssekretär Kellner sagt, ja, der Kohleausstieg sei vor Jahren anders verabredet worden, für das Jahr 2038, aber die Sachlage habe sich geändert. Das Bundesverfassungsgericht habe in Sachen Klimaschutz klargestellt, dass die Bundesregierung sich an seine eigenen Zielvorgaben halten müsse. Und noch einen Seitenhieb in Richtung CDU kann sich der Grüne Michael Kellner nicht verkneifen. Er wundere sich, warum zum Beispiel der nordrhein-westfälische Regierungschef so anders agiere als sein CDU-Parteikollege Kretschmer in Sachsen.
Die sächsische CDU ist in vielen Punkten und der sächsische Ministerpräsident meilenweit entfernt von dem Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Nicht nur, was die Position zum brutalen Krieg in der Ukraine angeht, sondern auch, was das Thema Kohle angeht. Da sind das zwei sehr verschiedene Parteien, würde ich sagen.
Die vom Braunkohleausstieg betroffenen Unternehmen selbst lassen sich derzeit nicht so eindeutig in die Karten schauen. Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft, kurz MIBRAG, verweist auf Deutschlandfunk-Anfrage auf das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz. Die Laufzeiten für die Kohlekraftwerke im sachsen-anhaltischen Schkopau reichten nun mal bis 2034. Im benachbarten Lippendorf in Sachsen bis Ende 2035. Und an diese gesetzlichen Abmachungen habe die MIBRAG vor sich zu halten. Und in der Lausitz, das größte ostdeutsche Braunkohlerevier, hier schreibt das zuständige Bergbauunternehmen LEAG auf Anfrage:
Für uns gilt das Enddatum im Kohleausstiegsgesetz und im öffentlich-rechtlichen Vertrag. Wir sind ebenfalls in Gesprächen mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Dabei geht es jedoch um andere Themen, wie zum Beispiel unsere Gigawatt-Factory.
Gemeint ist ein geplantes Zentrum für Windkraft- und Photovoltaikanlagen auf den Bergbaufolgeflächen. Da geht es um eine Fläche von 33.000 Hektar für erneuerbare Energien. Es bleibt dabei. Landespolitik und Kohleunternehmen in Ostdeutschland wollen festhalten am Kohleausstieg 2038. Michael Kellner, der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, hat sich für nächstes Jahr noch einige Besuche in Sachsen-Anhalt und Sachsen vorgenommen.
Der Beitrag von Niklas Ottersbach. Der Streit um den Online-Dienst Twitter, der zieht sich jetzt ja schon eine ganze Weile hin. Eigentlich hatte Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, dass er Twitter komplett übernehmen und umbauen wolle. Es gab sogar schon einen Vertrag zur Übernahme. Insgesamt hätte der Kaufpreis bei rund 44 Milliarden Dollar gelegen. Anfang Juli hatte Musk den Deal dann aber plötzlich wieder platzen lassen. Gestern dann die erneute Kehrtwende. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Nils Dams in Los Angeles. Herr Dams, was ist denn jetzt genau der aktuelle Stand? Kauft Elon Musk Twitter nun oder kauft er nicht?
Also, da muss man immer wirklich immer gucken, wo gerade der Stand der Dinge ist, denn das verändert sich natürlich ständig, wie wir gestern gesehen haben. Es ist so, Elon Musk will Twitter kaufen. Twitter will auch, dass Elon Musk Twitter kauft. So viel steht erstmal fest.
Das ist ja schon mal eigentlich ein guter Anfang.
Ja, absolut. Die Frage ist eben nur, also Twitter hat auch gesagt, sie möchten das auch zu einem Ende bringen. Es gibt ja auch die Bestätigung, dass es diesen Brief von dem Team Musk an Twitter gegeben hat. Also das ist alles safe. Die Frage ist jetzt nur, steht das mit der Finanzierung? Denn Sie haben es erwähnt, 44 Milliarden Dollar, das war der ursprüngliche Preis. Das ist auch immer noch der Preis, der jetzt in dem neuen Angebot eben vorliegt. Die Frage ist nur eben, weil sich die wirtschaftliche Lage in den letzten Monaten natürlich ziemlich verschlechtert hat und auch viele Aktienkurse, nicht nur von Twitter, sondern viele andere, also Twitter ist jetzt gestern wieder hochgegangen, in den letzten Monaten sind da natürlich viele Tech-Konzerne runtergegangen insgesamt und müssen auch Geld sparen. Die Frage ist, ob die Finanzierung widersteht, denn die 44 Milliarden Dollar, das hat er auch nicht in der Portokasse, der Herr Musk, die sollten teilweise eben mit Krediten finanziert werden und da wird jetzt geprüft von Twitter-Seiten, ob das eben noch möglich ist, ob die Finanzierung steht.
Was ist denn der Hintergrund bei diesem Streit eigentlich genau?
Sie haben es ja schon angesprochen, ich fasse es aber nochmal zusammen, weil es doch sehr verwirrend ist, ein Hin und Her. Das ursprüngliche Angebot kam im April, dann kam der Rückzieher von Musk. Ne? Da hat er ja gesagt, es gibt ja so viel Fake-Accounts, die Bots seien ein Problem auf der Plattform, auf Twitter. Dann gab es ja auch noch die Sicherheitslücken, die ein ehemaliger Sicherheitschef von Twitter genannt hat, der Whistleblower. Der hat dann auch gesagt, das sei eine tickende Zeitbombe, die Plattform mit den ganzen Sicherheitsschwachstellen. Und das war sozusagen die Begründung für Musk, aus diesem Kauf wieder auszusteigen. Wir wissen nicht, was wirklich dahinter steckt. Möglicherweise eben auch Finanzierungsangelegenheiten. Und dann hat Twitter Musk verklagt und gesagt, ja, also du hast jetzt dieses Angebot vorgelegt, jetzt musst du auch kaufen. Jetzt sollte es ja eigentlich in 2 Wochen zu diesem Prozess kommen, Mitte Oktober in Delaware. Da sollte es einen Prozess geben und der findet jetzt möglicherweise nicht statt. Beziehungsweise hat möglicherweise ist es jetzt auch so, dass Musk eingesehen hat, dass er eben keine guten Chancen hat, diesen Prozess zu gewinnen, denn Fake-Accounts nachzuweisen, das ist nicht ganz so einfach. Er hätte auch schwerwiegende Verstöße Twitter nachweisen müssen. Das ist offenbar auch nicht so einfach. Und deshalb hat er jetzt möglicherweise das Angebot erneuert, bevor es zu einem Prozess kommt, in dem möglicherweise wieder Details ans Licht kommen, was Musk vielleicht nicht so richtig passt.
Nur ganz kurz, wie würde sich Twitter denn verändern, wenn Elon Musk das Ding übernehmen würde?
Elon Musk hat ja gesagt, dass er Twitter zu einem großen Ort der Meinungsfreiheit und der Redefreiheit machen möchte. Das könnte bedeuten, dass Donald Trump seinen Twitter-Account wieder zurückbekommt. Das ist kurz vor den Midterms hier, also vor den Zwischenwahlen, natürlich ein großes Thema und vor allem auch vor den nächsten Präsidentschaftswahlen. Und möglicherweise will Musk auch Twitter zu einer Multifunktions-App umbauen. Also mit mehreren Funktionen, nicht nur ein Social Media Network und so weiter.
Einordnungen waren das von Nils Dams aus unserem Studio in Los Angeles. Vielen Dank. Und es ist Zeit für unseren Blick an die Börsen heute mit Claudia Werle in unserem Frankfurter Börsenstudio. Frau Werle, wir haben gerade über dieses Hin und Her mit Elon Musk und Twitter gesprochen. Wie hat die Börse darauf so reagiert?
Ja, sehr unterschiedlich die Reaktion hier an der Börse. Aktien von Twitter mehr als 20% im Plus. Ganz anders sieht es beim Elektrobauer Tesla aus. Es wird ja damit gerechnet, dass Elon Musk für den Twitter-Kauf weitere Papiere von Tesla verkaufen muss, um den Kauf des Kurznachrichtendienstes zu finanzieren. Die Aktien von Tesla jedenfalls mehr als 6% im Minus.
Mhm. Am Anfang der Sendung haben wir auch auf die Prognosen für die Weltwirtschaft von IWF und WHO geschaut. Wie kamen die so bei den Anlegern an?
Das sind ja nicht die einzigen schlechten Nachrichten. Die Konjunkturexperten beim Münchner IFO-Institut gehen davon aus, dass in Sachen Teuerung vorerst kein Ende in Sicht ist. Das trifft jetzt nicht nur die Energie. Lebensmittelhändler wollen die Preise erhöhen. Blumen, Pflanzen, Zoobedarf, alles soll teurer werden. Auch für Papier und für Schreibwaren sollen Kunden in Zukunft mehr Geld ausgeben als bisher. Es ist für viele Anleger wirklich sowas wie ein Wechselbad der Gefühle, dass der DAX an einem Tag 100 oder gar 200 Punkte in die eine oder andere Richtung schwankt. Das ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Das ist einfach ein Zeichen dafür, wie sensibel auch viele Anleger auf die derzeit so schwierigen äußeren Rahmenbedingungen reagieren. Jetzt am späten Nachmittag der DAX 1%, mehr als 1% im Minus sogar. Er fällt auf 12.510 Punkte.
Eher gedrückte Stimmung. Für morgen sind mal wieder Streiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings angesagt. Das drückt vermutlich auch auf den Kurs, oder?
Dieser Pilotenstreik wird wohl jeden zweiten Flug treffen. Hintergrund, das sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Sind die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag gescheitert. Eurowings hingegen kritisiert den angekündigten Streik als unverhältnismäßig und vor allem als unverantwortlich. Im Kern geht es da um bessere Arbeitsbedingungen für die Piloten. Eine zentrale Forderung der Gewerkschaft ist beispielsweise die Entlastung der Mitarbeiter, beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten, auch durch eine Erhöhung der Ruhezeiten. Jetzt am späten Nachmittag Lufthansa-Aktien zumindest leicht im Plus.
Sind ansonsten heute noch Werte besonders an den Börsen aufgefallen?
Ich schaue mal kurz in die zweite Reihe. Der Online-Arzneimittelversender Shop Apotheke hat sich in die Geschäftsbücher schauen lassen. Im dritten Quartal standen erstmals schwarze Zahlen in den Geschäftsbüchern in diesem Jahr. Doch dann setzen Gewinnmitnahmen ein. Am Nachmittag die Aktien mehr als 1% im Minus.
Und zum Schluss noch die Frage nach Eurokurs, Staatsanleihen und Goldpreis.
Der Euro 98,58 €, die Umlaufrendite gestiegen von 1,7 auf 1,85%. Und für die Feinunze Gold müssen am Nachmittag 1.708,33 $ gezahlt werden.
Sagt Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Vielen Dank für diese Einordnungen. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.